Okay, einen wunderschönen guten Abend und gleichzeitig noch ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, das Jahr wird so für Sie, wie Sie sich das vorstellen. Es hat ja schon mit Böllern begonnen. Ich hoffe, dass es nicht mit Böllern weitergeht. Wir werden sehen. Die Ringvorlesung geht auch weiter. Sie geht in ihre zweite Hälfte. Ich hatte darauf hingewiesen, dass wir ab heute uns mehr mit Konzepten, mit Programmen auseinandersetzen wollen, um eigentlich an den Themen zu arbeiten, die wir in den letzten 7 Dienstagabenden gehört haben. Der erste Vortrag heute ist Frau Dr. Katja Ludwig, steht eigentlich alles da, Vertretungsprofessorin an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften hier an der Fachhochschule. Ja, was soll ich sagen? Bitte, das ist ein Pult.
Liebe Studierende, liebe Gäste, ich wünsche Ihnen auch ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind gesünder als ich. Ich bin ein bisschen angeschlagen und hoffe, dass Sie einen wunderbaren Jahreswechsel erlebt haben. Wie gesagt, mein Name ist Katja Ludwig. Ich bin hier seit einem halben Jahr Vertretungsprofessorin, aber nur mit einer halben Stelle, weil ich ein Herzensprojekt habe. Und zwar heißt das Projekt KIWOB. Das ist ein Projekt beim Bundesverband. Dort bin ich seit 2 Jahren, also auch angestellt. Und das Projekt also heißt KIWOB, Kindern vorurteilsbewusst begegnen. Und seit 2 Jahren begleite ich also 9 Kitas auf dem Weg zu einer Praxis, die Vielfalt als Normalität ansieht, die sich gegen Einseitigkeiten und Diskriminierung einsetzt. Und wir erproben also mit Fachberatung und Kita-Leitung sozusagen Teile des Anti-Bias-Ansatzes und den Ansatz vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung. Der Titel der Ringvorlesung lautet ja Homogenität oder Vielfalt, in welcher Welt wollen wir leben? Und ich möchte es mit einer These versuchen. Und zwar lautet die, dass ein eigenes Vorurteilsbewusstsein eine Grundlage darstellt für die Vielfalt. Wie komme ich dazu? Also die inhaltliche Klammer ist ja eine Frage gewesen, was erschreckt die einen, welche Vorstellungen haben die anderen? Ja, haben Sie ja gelesen. Und ich finde diese Frage aber umgedreht viel, viel spannender. Also was erschreckt mich und welche Vorstellungen habe ich? Und natürlich resultiert meine Motivation zu diesem Thema auch aus meinen Projekterfahrungen. Also heule nicht, Jungen sind stark, Mädchen mögen rosa, typisch Einzelkind. Das machen wir jetzt schon 35 Jahre so, das war 35 Jahre gut, warum sollen wir das jetzt anders machen? Die jungen Hühner sollen uns erstmal beweisen, was sie können. Pädagogen passen den ganzen Tag und trinken Kaffee. Und mit den Tattoos können sie doch keine gute Pädagogin sein. Ja? Also diese Liste der Vorurteile, die ist endlos lang. Und jeder von ihnen wurde auch schon in seiner Kindheit letztendlich in Schubladen gesteckt. Ja? Und davor ist auch keiner gefeilt. Ich habe Ihnen mal Bilder mitgebracht und ich bitte Sie, dass Sie ganz spontan gedanklich mal assoziieren. So, wenn Sie jetzt ehrlich sind, Sie merken, wir schreiben Personen oder Personengruppen letztendlich Eigenschaften zu, Beispiel jetzt bei mir, Tussi, ja, und werten sie in diesem Moment. Ich habe Ihnen auch eine Liste von Namen mitgebracht. Es gibt also mehrere Studien, die aufzeigen, dass wir auch Namen in Schubladen stecken und damit Personen. Ja? Also, auf der einen Seite steht Kevin, Chantal, Justin, Dirk, Mandy, Angelina. Und auf der anderen Seite stehen Julia, Alexander, Christian, Jakob, Simone und Charlotte. Die Namen sind aus einer Studie über Grundschullehrerinnen von der TU Chemnitz. Und zwar, die ist noch gar nicht so alt, haben die eben mal geguckt, macht das was mit Grundschullehrern? Der Name. Und das macht sehr wohl was. Und mir ist so ein Zitat, ist mir da hängen geblieben. Kevin ist doch eine Krankheit. Ja? Und ich möchte jetzt gemeinsam mit Ihnen gucken, was sind denn überhaupt Vorurteile und Stereotype? Welche Funktion haben die überhaupt? Ich habe Ihnen auch eine kurze Filmsequenz mitgebracht. Wir schauen uns kurz die Mechanismen an zur Entstehung und zur Aufrechterhaltung von Vorteilen. Und ich versuche, so eine Art Antwort zu geben. Also der Begriff Vorurteil, da gibt es tausende von Begriffsbestimmungen und ich habe mich auf die Psychologie beschränkt. Und das sind also Einstellungen gegenüber Objekten, das heißt Ideen, Personen, Gruppen, Ideologien und Sprache. Und sie zeichnen sich durch eine verfestigte Meinung aus, ja? Die ist oft verbunden mit einer normativen oder moralischen Bewertung und sie zeichnen sich durch eine Resistenz von neuen Informationen aus. Und Lüdecke unterscheidet also die affektive Komponente, die kognitive und die konnotative Komponente. Die affektive, das sind diese emotionalen Bestandteile. Das heißt, die Gefühle gegenüber anderen Personen, sozialen Gruppen. Also zum Beispiel Verachtung gegenüber bildungsfernen Eltern. Dann habe ich die kognitive Komponente. Das sind die Stereotype letztendlich. Ja? Also das sind also Eigenschaften oder bestimmte Merkmale, die ich also einer gesamten Gruppe zuschreibe, ohne dass ich die Individualität der einzelnen Personen beachte. Oder andersrum, weil eine bestimmte Person zu einer Gruppe gehört, schreibe ich ihr schreibe ich der gesamten Gruppe diese Merkmale zu, sozusagen. Ja, zum Beispiel jetzt, Deutsche sind pünktlich, ordentlich und übergenau. Und ich schaue auch hier wieder nicht auf die Individualität und wenn wir ehrlich sind, da brauche ich nur bei mir und meinen Schreibtisch anfangen. Ja? Die konnotative Komponente, das ist im Prinzip die Handlungsbereitschaft, sich diskriminierend zu verhalten. Das heißt, ich erkenne den gleichen Wert des anderen ab und verweigere ihm dieses Recht. Und diese Handlungsbereitschaft zieht aber zwangsläufig nicht eine Handlung nach sich. So, aber ich möchte auch die Vorurteile nicht verteufeln. Ja, weil sie haben auch eine ganz nützliche Funktion. Wir können nämlich gar nicht ohne sie. Ja? Also in dieser komplexen Welt helfen sie, damit wir uns orientieren können. Sie vereinfachen also diese Prozesse der Informationsverarbeitung und durch Vorurteile reduzieren wir Informationen und können uns orientieren. Das heißt, wir kategorisieren in soziale und nicht soziale Objekte entsprechend Ähnlichkeit oder Verschiedenheit, entsprechend positiv, negativ, Sympathie, Unsympathie. Und nur dadurch bleiben wir handlungsfähig. Das heißt, dieses alltägliche Entscheiden, was wir tun, das wird dadurch sehr vereinfacht. Und Vorurteile und Stereotype erlauben auch eine sehr schnelle Anpassung an die jeweiligen Lebensbedingungen, zum Beispiel an vorherrschende Meinungen, Werte und Normvorstellungen und Regeln einer Gruppe oder einer Gesellschaftsschicht. Das, durch dieses angepasste Verhalten, ich übernehme also entsprechende Vorurteile, erfahre ich also Zuwendung und Anerkennung und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl wird gestärkt. Und sie können zur Selbstdarstellung und Abgrenzung dienen. Also das sind die positiven Aspekte und aus diesem Grund, also vorurteilsfrei geht auch gar nicht, ja, da kommen wir dann nochmal drauf. Aus diesem Grund nenne ich es auch vorurteilsbewusst, auch im Anti-Bias-Ansatz und in dem Ansatz vorurteilsbewusst bilden und erziehen, heißt das mittlerweile immer vorurteilsbewusst und nicht vorurteilsfrei, weil das gar nicht geht. So, ich habe Ihnen, wie gesagt, eine kurze Filmsequenz mitgebracht, die ich Ihnen mal zeigen möchte, die ist von der UNICEF.
An dieser Stelle schalte ich mich mal kurz ein, weil ihr das Video jetzt im Radio natürlich nicht sehen könnt. Vielleicht kennt ihr es schon, ich hatte es auf jeden Fall irgendwo anders schon einmal gesehen. Zu sehen ist ein kleines Mädchen, vielleicht 6 Jahre alt, das irgendwo auf einem belebten Platz einer Stadt steht. Es ist adrett gekleidet und steht einfach so darum. Mit der Zeit sieht man, wie Passantinnen und Passanten das Mädchen ansprechen, sich kümmern, ihr helfen wollen und so weiter. Dann wird das Mädchen umgekleidet und geschminkt. Es ist nun ein wenig dreckig, ein wenig unordentlich und mit Kleidung, die wir vielleicht eher machen Schichten zuordnen würden. So stellen sie es genau wieder an die gleiche Stelle und siehe da, ihm wird viel weniger Hilfe entgegengebracht. Das gleiche Experiment wird noch einmal in einem Restaurant abgehalten und dort sehen wir ganz ähnliche Reaktionen. Bei dem ordentlichen Kind wird sich gekümmert, es wird niedlich gefunden, und bei dem etwas schmuddeligen Kind, da werden Taschen beiseite geräumt und das Personal sogar dazu aufgefordert, das Mädchen rauszubringen. So ungefähr würde ich das Video beschreiben, was wir hier in dem Vortrag gesehen haben.
Ich krieg da immer noch die Gänsehaut. Über das Experiment an sich kann man diskutieren. Muss man nicht gut finden, aber die Aussage, darum geht's mir. Ja? Wenn wir Vermutung anstellen über die Gefühle des Kindes, was fühlt das Kind in sauberer Kleidung? Möglicherweise fühlt es sich beschützt, ihr wird geholfen, ihr wird bei der Suche, sie ist unterstützt, sie fühlt sich beschützt, sie fühlt sich wertgeschätzt. Was fühlt das gleiche Kind in abgetragener, schmutziger Kleidung? Abgelehnt, hilflos, wertlos, negativ, auf alle Fälle. Was ist passiert? Aufgrund eines Vielfaltsmerkmals, also es gibt ja kulturelle, ethnische Herkunft, soziale Herkunft, Geschlecht, physisch-psychische Fähigkeiten, Alter, Sexualorientierung und so weiter. Also, aufgrund eines äußeren Merkmals schließen wir auf soziale Herkunft und schreiben ihr bestimmte Dinge zu. Ja, wir besitzen sehr begrenzte Informationen. Und diese begrenzten Informationen erzeugen bei uns diese Zuschreibung erzeugt bei uns eine Erwartungshaltung, zum Beispiel, dass sie klaut. Ja? Und wir bilden im Prinzip eine Hierarchie, wir zeigen Dominanz und stellen uns besser. Ja, durch diese Wertung und diese Schublade, wir haben also gesehen, beeinflusst so unser Verhalten, dass ich quasi gar nicht mehr diesen Blick auf das einzelne Kind richte, sondern ihr kollektiv, dieser Gruppe, sage ich mal, soziale Herkunft, bestimmte Eigenschaften zuschreiben. Und da ist keiner bei uns vorgefeilt. So, jetzt wird es spannend. Wie kommt es denn zu Vorteilen? Kann ich mich frei machen? Nein, geht nicht. Ja, und zwar, es gibt verschiedene Ansätze. Ich habe Ihnen mal zwei Ansätze mitgebracht. Also seit mehreren Jahrzehnten beschäftigt sich die Forschung also mit der Entstehung von Vorurteilen im Kindes- und Jugendalter. Und ein Ansatz ist beispielsweise Bandura, die soziale Lerntheorie. Viele kennen sie auch am Lernermodell. Und dann habe ich Ihnen noch ein kurzes Modell, ganz, ganz kurz und vereinfacht dargestellt, das Dissoziationsmodell nach Devin mitgebracht. So, und zwar kommen wir mal zu den ersten Erklärungsansatz. Und es wurde also festgestellt, dass Vorurteile sind also das Ergebnis sozialer und kultureller Beeinflussung durch die Familie als engste Bezugsgruppe, durch Lehrer, Erzieher, Freunde, Medien. Und im Zuge des sozialen Lernens übernehmen die Kinder also bereits im Elternhaus oftmals generationsübergreifend bestehende Regeln, Traditionen, Werte und Verhaltensweisen und damit immer im Prinzip auch Vorurteile. Und wir müssen uns bewusst machen, ab 3 Jahre können Kinder unterschiedliche Kategorien von Vielfalt wie äußere Merkmale schon wahrnehmen und klassifizieren. Ja? Ab 7 oder 8 Jahre beginnen sie selbst, die Umwelt, also die Gruppen zu kategorisieren und stigmatisierte Einstellungen gegenüber der Gesellschaft, also gegenüber Gruppen vor allen Dingen, werden nachgeahmt und übernommen. Und neben der Übernahme beobachten Kinder natürlich auch und Vorurteile sind auch aufgrund von Beobachtungen sozialer Rollen und der Unterschiede von sozialen Gruppen und den daraus resultierenden Zuschreibungen darauf zurückzuführen. Und das nennt man also in der Wissenschaft Vorurteile. Man spricht nicht direkt von Vorurteilen, sondern das ist vorurteilsähnlich. Also Beispiel, Kategorie Mann und Frau. Die Kinder erleben in der Gesellschaft, dass die Frauen typischerweise für ihre Erziehung Sorge tragen und ihnen wird diese Eigenschaft die Eigenschaften Wärme, Zärtlichkeit und Fürsorge zugeschrieben. Und jene rollenbedingten Eigenschaftszuschreibungen, dadurch entstehen dann Geschlechterstereotype, die über Generationen fortgeführt und immer weiter verfestigt werden. So, und Ähnliches sagt auch De Wien. Und er sagt auch, also er, nach ihm sind Vorurteile und Stereotype das ein Resultat begrenzter Informationsverarbeitung, das hatten wir ja. Und sie beeinflussen aber auch unsere Informationsverarbeitung. Das heißt, Vorurteile sind also gelernte, erworbene Assoziationen, die durch bestimmte Hinweise automatisch ausgelöst werden. Ja, und diese Kategorisierung ist ein alltäglicher Prozess. Und das beeinflusst unser Denken, Entscheidungsfindung, unsere Interpretation, unsere Schlussfolgerung und letztendlich unser Handeln und Verhalten. Ja, und auch De Wien sagt, alle Menschen erwerben sie im Laufe ihrer Sozialisation, also Vorurteile sind Teile sozusagen des gesellschaftlichen Wissens. Aber, sagt er auch, wir sind ihm nicht hilflos ausgeliefert, sondern der Mensch ist in der Lage, über erworbene Vorurteile und Stereotype zu reflektieren. Das heißt, wir sind in der Lage, darüber nachzudenken, ob diese enthaltenen Zuschreibungen, ob diese der tatsächlichen Überzeugung, also meiner tatsächlichen Überzeugung entsprechen. Es ist also ein Entscheidungsprozess sozusagen, ob ich dieses Vorurteil aufrechterhalte oder ob ich es ablehne. Und diese erworbenen Vorurteile und Stereotype bleiben aber weiterhin im Gedächtnis. Ja, also auch wenn wir sie als nicht akzeptabel ablehnen, bleiben sie weiter in unserer Wissensstruktur, aber sie entsprechen nicht den aktuellen Überzeugungen. Also zum Beispiel ein typisches Geschlechtsstereotyp, dass Frauen schwächer, gefühlsbetont und unselbstständiger sind, Männer weinen nicht stark, sind dominant. Und dennoch wissen wir, dass es im Bekanntenkreis Frauen gibt, die diesen Stereotypen widersprechen. Wenn es die Ehefrau ist, die Mama oder die selbstständige Unternehmerin, die Richterin und so weiter. Und ich habe dann die Entscheidung, ob ich es bei einem Vorurteil belasse oder ob ich reflektiere und sozusagen vorurteilsbewusst mich verhalte. Ich habe auch noch ein persönliches Beispiel. Ich war mit meinen Kindern in Kassel. Wir sind also auf einer Ausstellung, wir sind auf dem Spielplatz und dort waren nur, also meine Kinder wollten unbedingt auf dem Spielplatz, waren nur People of Color. Und im ersten Moment dachte ich, nee, weil ich wollte mir eigentlich einen Kaffee holen, ich gehe mal mit. Ich weiß gar nicht, was für ein Film bei mir abgelaufen ist. Und im zweiten Moment habe ich gedacht, okay, das ist diese aktive Auseinandersetzung, was De Wien dann auch meint, nee, du kennst die Leute nicht, dein Bild ist geprägt durch Gesellschaft, vor allen Dingen durch Medien und ich habe letztendlich meine Kinder dort spielen lassen und das war total unproblematisch. Ja? Das meint aber De Wien, dieser aktive Auseinandersetzungsprozess, der nötig ist, dass ich das erstmal erkenne, hey, ich habe hier ein Vorurteil und ich muss auf das Individuum schauen. Und diese aktive Auseinandersetzung wird aber natürlich erschwert durch verschiedene Mechanismen. Da habe ich Ihnen auch mal zwei mitgebracht. Und zwar einmal die illusorische Korrelation und zum anderen die selbsterfüllende Erwartung, also auch bekannt unter selbsterfüllende Prophezeiung. Ja? Also bei der illusorischen Korrelation spielt also Zusammenhänge, die eigentlich überhaupt nicht da sind oder nicht in diesem angenommenen Ausmaß. Und zwar entsteht das, wir nehmen ja nicht alle Informationen, denen wir begegnen, gleichermaßen auf und speichern die nicht gleichermaßen ab, sondern vor allen Dingen nur um abweichendes Verhalten, insbesondere negatives, nur um abweichendes Verhalten speichern wir eher. Also Unhöflichkeit, Aggressivität oder Verbrechen oder Ähnliches. Ja, So, also auch hier ein Beispiel, kann ich jetzt auch meinen Mann nehmen, Frauen können nicht Auto fahren. Ja, also wir nehmen bevorzugt Informationen wahr, die diese Theorie entsprechen. Und dadurch wird dieses Vorurteil immer wieder bestärkt in mir drin. Ja? Und diese der Theorie widersprechende Ereignisse und Informationen, also Frau fährt nicht schlecht, Mann fährt schlecht, Mann fährt nicht schlecht, Frau kann gut einparken, das wird vernachlässigt und überhaupt nicht mit den eigenen Stereotypen, was man im Kopf hat, in Verbindung gebracht. Und dadurch kann es auch nicht zu einer Vorurteilsreduktion kommen bei einem selber. Dann habe ich Ihnen noch mitgebracht die selbsterfüllende Prophezeiung. Und zwar ein kurzes Beispiel aus der Kita. Es wird ein Kind aufgenommen und die Erzieherin sagt, oh Gott, da hatten wir schon drei Geschwister, da wissen wir schon Bescheid. Ja? Das heißt, das Kind hat eigentlich überhaupt keine Chance, weil derjenige verhält sich entsprechend und es erfüllt eigentlich nur das, was es erfüllen soll. Dazu gehört auch, Mädchen tun sich in Mathematik schwerer als Jungen. Ja? Weil das verändert unsere Wahrnehmung und auch das Verhalten der betreffenden Person im Prinzip. Und da gibt es auch eine Beispielstudie mit Lehrern auch. Und zwar, die ist schon alt. 1968 am Rosenthal und Jakobsen die durchgeführt. Und da wurde in einer Klasse Lehrern gesagt, nee, das waren in mehreren Klassen, es war nicht nur eine Klasse, dass in einem kommenden Schuljahr bestimmte Schüler akademisch aufblühen wollen. So, dann wurden Leistungstests durchgeführt zu Beginn des neuen Schuljahres und 8 Monate später. Raten Sie mal. Ja, also, die Leistungen der Schüler hatten sich tatsächlich verbessert. Das nonverbale Verhalten der Lehrer hat sich verändert gegenüber ihren Erwartungen. Und diese vermeintlich begabten Schüler, also mit denen hielten sie mehr Blickkontakt, sie lächelten mehr und sie nickten häufiger und sie gaben ihnen häufiger mehr Zeit zum Antworten. Ja, das ist spannend. Ohne dass man das selbst merkt, passiert es. Oder es beängstigend. So, ja, den Versuch, eine Antwort, der geht in die Richtung von Devine. Und ich bin der Meinung, dass Selbstreflexion, also trotz dieser Mechanismen, da gibt es noch ganz, ganz viele, das sind nur 2 und ich habe ungefähr 9 oder 10, ich sage mal, Bewertungstendenzen, Urteilstendenzen kenne ich und es gibt garantiert noch mehr. Ja, trotz dieser verschiedenen Mechanismen bin ich der Meinung, dass Selbstreflexion der eigenen Handlungs- und Deutungsmuster und ihre Herkunft ein Weg sein kann. Dass wir uns also auseinandersetzen mit unseren eigenen subjektiven Deutungen, mit den Gedanken und Motiven, mit den damit verbundenen Gefühlen, den daraus resultierenden Handlungen und den Konsequenzen. Dass das aber nicht so einfach ist, zeige ich Ihnen mal oder erzähle ich Ihnen mal aufgrund meiner Projekterfahrung. Also sowohl in Bayern und in Thüringen arbeiten wir genau auf diese Art und Weise mit den Kitas. Und die Herausforderung ist es, Selbstreflexion braucht Zeit, Raum, Bereitschaft und Übung. Ja, Zeit. Diese Veränderungsprozesse benötigen Zeit. Das heißt, diese in unserer Sozialisation erworbenen Denk- und Handlungsmuster, das selbst zu erkennen und aufgezeigt zu bekommen, auch von anderen, dieses eigene Handeln, auch das professionelle Handeln gehört dazu, das weiterzuentwickeln und sich neues Wissen anzueignen, erfordert Geduld, Ehrlichkeit, den Willen, sich einzulassen und Übung. Und diese Eigenschaften haben wir festgestellt, die stehen aber den Anforderungen der modernen Leistungsgesellschaft und dieser Schnelllebigkeit, stehen denen entgegen und das erzeugt Spannungen. Selbstreflexion bedarf auch ungestörten Raum. Das heißt, sich selbst zu beobachten, also seine Gefühle, Gedanken und Erfahrungen, das erfordert Rückzugsmöglichkeiten und vor allen Dingen Ruhe. Und gerade wenn man in Institutionen arbeitet, ist das unheimlich schwierig. Selbstreflexion bedarf Bereitschaft. es treten Widerstände auf, weil einfach im Moment bei vielen Pädagogen diese Relevanz einfach nicht erkannt wird. Es gibt Ängste vor, möglicherweise vor Abwertungen, vor Ausgrenzungen, vor beruflichen Sanktionen. Man hat auch Angst oder man möchte Gewohntes bewahren. Ja? Man möchte Anstrengungen vermeiden und man wird dann konfrontiert mit Sätzen wie: Wir können doch ganz anders bei den Rahmenbedingungen, das hat sich doch bis jetzt bewährt, oder ja, aber. Also das sind Reaktionen, die so Barrieren und Grenzen signalisieren. Und Selbstreflexion bedarf der Übung. Das heißt, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man mit Selbstreflexion vertraut ist, auch in anderen Kontexten, auch in Kita. Ja? Deswegen hat es auch in der Fachhochschule einige Stöhnen. Es hat zumindest in Pädagogik der Kindheit, es hat einen ganz großen Anteil, diese Selbstreflexion im Studium, dass man dieses Instrument, also dass man das als Lerninstrument nutzen kann. Ja, also altersunabhängig hat sich bei uns gezeigt, dass diese reflexive Haltung, die muss entwickelt werden. Ja, und dabei nimmt auch Sprache eine bedeutsame Rolle ein. Also diese Empfindung, Gedanken und Verhalten zu verbalisieren, fällt vielen schwer. Und diese Übungsbereitschaft, die erhöht sich aber, wenn ich Vorbilder habe. Ja, wenn eine wertschätzende Kommunikation vorhanden ist und Vertrauen. Und trotz dieser Herausforderung ist also die Selbstreflexion sozusagen, damit wir uns vorurteilsbewusst verhalten, ist ein Weg, weil wir Träger von Vorurteilen sind und diese Teile des sozialen Erbes sozusagen an unsere Kinder einfach weitergeben, unbewusst. Und Selbstreflexion ist für mich ein Weg, dass man sich vorurteilsbewusst verhält und damit überhaupt Vielfalt zulassen kann. Dankeschön. So, was haben Sie für Fragen auf den Herzen?
Jetzt können wir fragen. Ja, jetzt haben wir ausnahmsweise eine ganze Menge an Zeit. Jetzt können wir über vieles diskutieren. Ich persönlich fand diesen Film sehr beeindruckend. Ich erinnere mich selbst, wir haben mal als Studenten, ich war auch mal Student, haben wir uns mal als Obdachlose verkleidet und sind auf die Straße. Diese Erfahrung, die man als Obdachloser auf der Straße macht, so ähnlich wie dieses Kind, das kann ich Ihnen nicht empfehlen, sie selber zu machen, aber es bestätigt so etwas. Das ist eine ganz eigene Art und Weise, wie man dann Begegnungen sozusagen erlebt und wie man so auch betrachtet und auch beschimpft und so weiter wird. Und wenn man dann selber später über die Straßen geht, da kommt dann ein Obdachloser entgegen, ich bin ja auch ein vorurteilsbewusster Mensch, und kommt mir entgegen: Darf ich Sie mal was fragen? Dann gehe ich immer gleich in die andere Richtung und frage mich immer: Mein Gott, wie blöd bist du eigentlich? Aber es ist so. Das sind genau diese Dinge, die du beschrieben hast, und das zeigt der Film immer sehr deutlich. Ne? Also von daher, ja, jetzt sind Sie dran. Ganz dort oben, laut, oder muss ich hochrennen? Ah, das geht doch.
Sie haben davon gesprochen, dass mit 3 Jahren die Erziehung die ersten Früchte trägt. Hören Sie jetzt mal, mit 7 Jahren schon einige Erkenntnisse kommen und dann das Vorurteil oder die Entwicklung der Vorurteile von Stand geht. Was Sie nicht gesagt haben, was passiert denn in der Pubertät? Da gibt es doch häufig genau das Umkehren aller Werte. Alles, was die Eltern vorgelebt haben, findet man plötzlich weniger prickelnd, um es mal nett zu sagen. Da wird also vieles, was man gelernt hat, ja vorsätzlich und absichtlich genau ins Gegenteil von hier. Was sagt denn da die Forschung, was dann mit den Vorurteilen passiert?
Das beginnt schon im Grundschulalter, sagt die Forschung, dass die Vorurteile hinterfragt werden. Also nicht erst in der Pubertät, sondern das beginnt im Grundschulalter schon. Dass die Kinder von selbst das Umdrehen hinterfragen, also nicht erst in der Pubertät.
Ja, ja, da oben sind 2. Eckart Hinden, ja, erstmal. Ja, ich komme dann schon mal da hoch.
Ich habe 2 Fragen. mögliche Lösungsansätze.
Haben Sie alle gehört? Hast du es gehört?
Also ich habe das erste gehört, ob es auch positive Vorurteile gibt. In der Forschung bei den Begriffsbestimmungen, die sind überwiegend...
Ich meinte, ob Sie in Vorurteilen auch positive Aspekte sehen.
Es gibt ja auch positive Vorurteile. Und diese positiven Aspekte, das sind im Prinzip die, wie gesagt, die helfen uns zur Orientierung. Wir würden ohne sie, wären wir handlungsunfähig letztendlich. Und dieses Vereinfachen von Entscheidungen, das brauchen wir einfach in dieser komplexen Welt. Also das wird ja noch gefördert durch, das digitale Zeitalter. Und wir brauchen die Vorurteile und Stereotype letztendlich. Deswegen verteufel ich sie auch nicht. Das ist der positive Aspekt sozusagen. Und auch diese schnelle Anpassung an Lebensbedingungen. Also wir wollen anerkannt werden. Ja? Und unbewusst gleichen wir uns den Gruppen an, in denen wir uns bewegen und übernehmen Vorurteile und Stereotype.
Also gibt es ja jetzt eigentlich doch sozusagen positive Aspekte, aber Sie haben ja auch trotzdem aufgezeigt, was so die negativen Sachen sind. Und was sehen Sie so dann als Lösungsansatz, wie man damit umgehen sollte?
Ja, für mich ist das die Selbstreflexion letztendlich. Und das Vorbild.
Ja.
Nächste Frage. Jetzt sind die wesentlichen Aspekte eigentlich angesprochen worden. Also es gibt ja ein Vorurteil gegen das Vorurteil, ne?
Ja.
Und das ist schwer, sich dann irgendwie angemessen zu verhalten. Es gibt positive Vorurteile, man muss danach suchen, ne? Also in den 60er Jahren war das amerikanische, in Westdeutschland zumindest, ist heute ein bisschen fremd. Und es gibt auch gemischte Vorurteile oder Blicke auf Nationen, auf Ethnien. Ne? Meinetwegen Italiener, kulturvoll, tolles Essen und dann haben sie auch noch die Mafia hervorgebracht. Das heißt also, auch wenn man sich da ergründet und so, das wird nicht zu einem endgültigen Ergebnis kommen, es ist auch ein Prozess. Ne? Mhm. Und es heißt ja im Moment, dass soziale Medien Vorurteile unheimlich schüren. Das ist auch noch nicht richtig aufgearbeitet. Ja. Da gibt es auch noch nicht wirklich einen Umgang damit. Mhm. Das wird sich noch ändern müssen. Ne?
Ja, also du sprichst im Prinzip die gesellschaftliche Verantwortung auch, die dann auch Medien haben, die dem auch nicht nachkommen letztendlich. Dazu gehört ja auch der Bildungsauftrag, den Medien haben.
Unbedingt. Und es ist ein eminent politisches Thema. Ne? Also wenn wir Vorurteile gegen Migranten uns nehmen, und das war ja in dem Film auch, klang das ja an. Ich weiß nicht, ob die da als eine Sinti oder Roma gekleidet war, irgendwas in dieser Richtung. Mhm. Da sind ja die Vorurteile unheimlich stark in ganz Europa. Und diese Vorurteile, sind sie angstgetrieben? Das wäre eine Frage an dich im Schnitt. Also ich kenne diese Vorurteilsforschung oder Anti-Stigma-Forschung aus der Psychiatrie. Und da ist auch sehr viel Forschung gemacht worden und je nach Störungsbild sind die Stigmata unterschiedlich. Also am wenigsten Angst machen depressive Menschen. Warum? Sie gelten im Allgemeinen als ungefährlich.
Ja.
Wir kennen alle ein bisschen, wie es ist, traurig zu sein oder meinen, wir haben da eine Ahnung. Schizophrene Menschen sind uns sehr fremd, die hören Stimmen, die verhalten sich unverständlich, also habe ich Angst. Also ist im Schnitt die Grundemotion Angst, die in Hass umschlagen kann? Das wäre so meine Frage vielleicht.
Ja.
Du hast es ja gerade selber beantwortet.
Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Psychologe. Aber ich denke schon, dass du das
schon... Also es ist Angst vor dem Fremden letztendlich, vor dem Unbekannten. Und wie ich halt tatsächlich sozialisiert worden bin. Ich meine, wenn ich jetzt aufwachse... Meine Tochter hat eine Freundin, die hat dunkle Hautfarbe, sagt man ja jetzt nicht mehr, die hat überhaupt keine Berührungsängste. Und wenn ich aber nie damit in Berührung gekommen bin, und dann kann ich mir vorstellen, dass es dann schon Ängste, wenn ich dann als Kind auf jemanden treffe, der eine andere Hautfarbe hat, dann verspüre ich schon Angst. No? Das heißt eigentlich, wir müssen Begegnung schaffen. Für mich auch. Also nicht nur Selbstreflexion, sondern wir müssen Begegnungen schaffen, damit ein Austausch stattfindet.
Ja, das würde ich übrigens, letzte Wortmeldung, unbedingt unterstreichen. Ne? Also in der Anti-Stigma-Arbeit in der Psychiatrie ist die Begegnung mit Betroffenen die dann mal von sich erzählen. Ist eine wesentliche Quelle. Das klappt viel besser, als den Leuten zu sagen, hab keine Vorurteile, esst mehr Früchte. Sondern die Erfahrung sozusagen ist absolut notwendig.
Ja.
Ja, weitere Fragen? Sie waren schon so laut, bitte.
Sie erlauben zu widersprechen, dass meine Vorurteile meiner Überzeugung widersprechen können. Die Frage ist ja, was ist das Primäre, meine Vorurteile oder meine Überzeugung? Es ist nicht vorstellbar, dass es einen Zustand gibt, dass meine Überzeugung meinen Vorurteilen widerspricht, denn meine Vorurteile sind ja eine Manifestation meiner Überzeugung.
Sie sind bei Devin, dass der sagt, nee, sie, es ist eine sie. Sie sagt auch, ich habe meine Vorurteile und die können aber meiner Überzeugung widersprechen. Meine Überzeugung kann den Vorurteilen widersprechen. Das meinen Sie, gell?
Ja, ich meine, dass das eben gerade nicht geht. Denn meine Vorurteile sind eine Manifestation meiner Überzeugung. Es ist mir nicht vorstellbar, dass ich die Überzeugung A habe und Vorurteile C. Das kann ich nicht vorstellen. Wenn sich meine Überzeugung ändert, dann ändern sich auch meine Vorurteile. Dass es da einen Widerspruch gibt, ist für mich, da würde ich die ganz entschieden widersprechen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ecki, du hast schon laut doch gerufen.
Es gibt schöne Forschungen, die die Widersprüchlichkeit unserer Einstellung und unseres Verhaltens darlegen. Also es gibt Leute, die sagen, ich habe was gegen Fremde und wenn ich Leute nicht kenne, den tritt ich in den Arsch. So, dann kommt jemand im Versuch, alles schön macht und leidet und braucht Hilfe und so und plötzlich ist die Hilfe da, also ein positives Beispiel. Und so sind wir in vielerlei Hinsicht eher widersprüchlich als einzig.
Ich denke, das sollte man tatsächlich auch nochmal betonen. Ich habe ja vorhin mich selbst zitiert. Ich bin abgrundtief davon überzeugt, als Wissenschaftler und auch als Mensch, dass Obdachlosigkeit ein soziales Problem und auch sozial und ökonomisch verursacht ist und in einer Gesellschaft wie der unsrigen einfach gar nicht sein müsste. Das ist ein Produkt einer absoluten sozialen Ungleichverteilung von Gütern ist. Dennoch bin ich auch Produkt meiner eigenen Sozialisation. Und wenn ich auf der Straße wandere, versuche ich doch immer und immer wieder Begegnungen mit Menschen, die obdachlos aussehen. Und ich weiß gar nicht, ob sie es sind, aber das habe ich ein Bild im Kopf, versuche ich diese Begegnungen zu vermeiden. Das ist genau diese Dissonanz im Hirn, die mich manchmal maßlos ärgert, aber seitdem ich mich mit so etwas mal beschäftigt habe, zumindest verstanden habe, dass ich im Grunde genommen auch eine gespaltene Persönlichkeit bin zwischen Überzeugungen und auch einer Art und Weise meiner individuellen Vorurteilsbehaftetheit, die aus meiner Sozialisation kommt. Und ich denke, wenn jeder ehrlich ist, wird er genauso ähnliche Beispiele finden. Und genau darin liegt ja auch das Problem, worauf du hingewiesen hast, ne? Das erleichtert natürlich auch das Vorurteil zu haben. Ne? Ich kann nicht jeden Obdachlosen retten und die Welt retten. Aber nichtsdestotrotz, ja. Weitere Fragen? Wenn nicht, würde ich gerne dir mal eine stellen. Du hast irgendwann an einer Stelle von Zeit gesprochen und hast auf die Schnelllebigkeit hingewiesen. Das ist ja auch ein Riesenproblem eigentlich auch in den pädagogischen Berufen, dass sie eigentlich gar keine Zeit mehr haben. Aber es gibt ja vermehrt, gut, wir haben diesen großen und bekannten Menschen aus Jena, der hier auch in Erfurt lehrt, den Hartmut Rosa mit seinem Resonanzbegriff, der sagt, genau das muss die Pädagogik wieder lernen, Zeit zu haben, Zeit zu entwickeln, sich Zeit zu nehmen für Ich-Du-Beziehungen, für Dialoge und damit auch für eine andere Art und Weise zu lernen. Nicht nur das Wissen einpauken, was alle tun, sondern Wissen sich erarbeiten. Und das dauert manchmal ein bisschen länger.
Das ist sowohl in Bayern als in Thüringen, also ich würde nicht sagen, wir scheitern da dran, aber es ist eine Herausforderung, die wir noch nicht geknackt haben. Weil wann arbeiten wir mit den Kitas? Also wir haben es versucht, wenn die Kitas zu sind, ja, weil die im Alltag, also es ist bedarfsorientiert angelegt, das Projekt. Und wir haben gesagt, okay, es muss eurem Bedürfnis entsprechen, ihr müsst offen dafür sein, das heißt, wann habt ihr Zeit? Wir haben versucht, nach einem Kitaschluss, das heißt, ab 17, 18 Uhr mit den Kitas zu arbeiten, da sind aber die Pädagogen so müde und kaputt und überhaupt nicht mehr aufnahmefähig. So. Dann haben wir versucht, an Samstag zu arbeiten mit den Pädagogen. auch schwierig. Jeder braucht seine Freiheit, sein Wochenende, um auch mal runterzukommen. So. Dann haben wir versucht, halbe Tage zu nehmen und immer nur halbe Teams, beziehungsweise das ganze Team während der Mittagsruhe, wo man aber auch mehr auf dem Sprung ist. Und jetzt kristallisiert sich das so auf ein Zeitfenster von 1,5 Stunden heraus, wo wir alle 6 bis 8 Wochen mit den Kitas arbeiten und immer nur mit einer Hälfte von dem Team, sag ich mal, von maximal 10 Pädagogen. Und das ist so diese Zeitspanne, aber auch das ist schwierig, freizuschaufeln einfach. Also das ist echt eine Herausforderung, zumindest im Kita-Alltag, diese Zeit da sich freizuschaufeln, damit man sich auch einlassen kann darauf. Ja, auf diese, ich sag mal, den biografischen Rucksack, den sich mal auch anzuschauen, den jeder mit sich trägt.
Ja, ja, die Zeit ist leider Gottes etwas, was uns ganz massiv im Nacken sitzt. Und ich will ja nicht über die Bologna oder die Bologna-Reformen, das ist längst durch, aber die damit involvierte Reduktion von Studiendauern auf festgelegte Zeiträume ist natürlich auch etwas, was zeigt, wo es lang gehen soll. Das will ich jetzt nicht diskutieren, sonst höre ich heute Abend nicht mehr auf. Ja.
Ja, und das wird natürlich durch den Fachkräftemangel verstärkt, ne?
Ja, diese Zeitlosigkeit. Ja, ja, klar, natürlich. Der, klar. Gerade auch in der Pflege und wo auch immer, hat man ähnliche Beispiele. Aber das sind andere Bereiche. Ja, es ist noch immer die Möglichkeit vorhanden, mit Frau Dr. Ludwig zu diskutieren.
So, nein, ich wollte einfach nur noch ergänzen, weil dieses Thema Vorurteile, und ich kenne es mehr als Stigmatisierung, einfach so grundlegend ist für ganz viele gesellschaftliche Prozesse. Und wenn ich da zum Beispiel in die Suchthilfe gucke, da ist es auch so. Das ist grundsätzlich so oder traditionell so, dass starke Vorurteile gegenüber, sagen wir, alkoholabhängigen Menschen existieren. Das kippt leicht. Also das kann lange so gehen, oh, der kann viel vertragen, super und so. Und wenn da aber jemand abstürzt und auf der Straße landet, dann ist er sozusagen nichts mehr wert oder wird er stigmatisiert. Mhm. Und dieses Stigma, das strahlt auch auf die auf, die professionell arbeiten mit Suchtabhängigen, ne? So dass dann schnell die Frage kommt an den Profi, der das schon lange macht, wie lange willst du dir das eigentlich noch geben, sozusagen. Ne? Mhm. Das heißt also, es ist in vielen Bereichen, gerade auch soziale Arbeit, und sind hier ja nicht alles kommende Sozialarbeiter, aber Pädagogik auch eine Grundkompetenz, sich mit diesem Thema und mit sowas wie Öffentlichkeitsarbeit und Antistigma-Kompetenz auseinanderzusetzen. Mhm. Weil es die Arbeit eben bildet einen Rahmen. Ne?
Ich habe immer das Problem, dass ich, wenn ich mit meinen Großeltern zusammensitze und die dann was Stereotypes raushauen, also ich will keine Familienkrise auslösen und ich möchte aber gerne auch meinen Standpunkt vertreten. Haben Sie da irgendwie Tipps und Tricks oder so?
Nicht wirklich, weil ich auch bei mir in der Familie da aufgegeben habe, um über manche Dinge zu diskutieren, weil ich bin der Meinung, das hat ja was damit zu tun, dass Menschen weniger reflektieren. Und wenn man nicht mehr reflektiert, also Wissensaufnahme steht bei mir hinter Reflexion. Das heißt, wenn ich reflektiere, erst danach kann ich Wissen, neues Wissen aufnehmen. Und wenn ich diese Fähigkeit nicht erworben habe oder nicht mehr habe einfach, weil natürlich Routinen auch schön sind, ja, dann kann ich auch neues Wissen nicht mehr aufnehmen. Und um des Friedens willen.
Ja, können Sie laut reden? Schaffen Sie das?
Ja.
Oh ja, das hört man.
Nun sitzen wir jetzt hier in einer Vorlesung, genau, wie gehe ich damit um? Und wenn Sie jetzt sagen, Sie haben selbst teilweise aufgegeben, dann könnte man ja meinen, die Motivation ist jetzt eher nicht mehr so vorhanden bei Ihnen. Das ist ja eine offizielle Sache, oder?
Ich habe privat bei Großeltern aufgegeben, die über 80 sind. Ja, aber wäre das nicht mein Herzensthema, würde ich dieses Projekt nicht seit über 2 Jahren machen. Und das geht noch bis 2020 und das weitertragen und vor allen Dingen in die Breite tragen. Weil es eine Herzensangelegenheit ist, weil dieses Thema, das hat noch nicht so richtig eine Praxisrelevanz, die wird noch nicht so richtig erkannt bei vielen Pädagogen. Ja? Weil das auf den ersten Blick vielleicht auch schwierig ist, weil da stehen Themen wie Mittagsschlaf, Essen, Öffnung oder Gruppen stehen auf den Tagesplan. Und das ist aber alles, was damit zu tun hat letztendlich. Ja? Das wird nicht gesehen, sozusagen diese Relevanz. Und dass das erschwert ist. Aber ich denke, wir haben mittlerweile so viele Multiplikatoren, dass das doch in die Breite getragen wird. Und ich in meinen Seminaren zumindest wird das auch immer mit einfließen, kleine Übungen zur Biografiearbeit. Ja, und also ich denke, das ist insgesamt in der FH auch ein großes Thema. Selbstreflexion, Biografiearbeit, ich weiß das auch von der Frau Rissmann. No, und das sollte es auch bleiben. Und ich hoffe, dass jetzt auch bei Ihnen so ein bisschen die Relevanz sozusagen sichtbar geworden ist.
Aber das ist ja ein Plädoyer, wenn ich dich richtig verstehe, dass so etwas sehr viel stärker auch in die Ausbildung wieder hineingenommen wird. Ich erinnere mich, als wir hier anfingen, Eckart, du kannst es bestätigen, gab es noch solche Seminare wie Selbst- und Fremdwahrnehmung, wo wir tatsächlich eben halt auch uns die Zeit genommen haben, genau das zu tun, wovon du gesprochen hast. Genau diese Seminare aber sind dann der Reform sozusagen, der Verdichtung des Studiums auf einen kürzeren Zeitraum zum Opfer gefallen. Und genau darin liegt aber für mich ein sehr wichtiger Moment, tatsächlich die eigenen Vorurteile zu reflektieren und sie auch vielleicht tatsächlich dann in der tatsächlichen Praxis, auch wenn sie immer wieder auftreten, aber so zu reflektieren, dass sie vielleicht tatsächlich dann doch nicht so auftreten und dass man versteht, warum man so handelt. All das sind aber Dinge, die eigentlich auch dazugehören. Ich erlebe das ja auch immer wieder, wenn ich Bachelorarbeit und Masterarbeiten lese, ist keine Kritik an niemanden, aber manchmal tauchen dann immer wieder Begriffe auf. Ich hatte heute wieder ein Gespräch mit drei jungen Menschen, wie sozial schwach. Das ist ein Vorurteil. Das ist ein absolutes Vorurteil und eine Diskriminierung letztendlich, diesen Begriff des sozial Schwachen, den kann man am Stammtisch verwenden, aber der hat nichts in einer wissenschaftlichen Debatte über soziale Benachteiligung zu tun. Er taucht aber immer und immer wieder auf. Und wenn das nicht reflektiert wird, wenn das nicht grundlegend reflektiert wird, verfestigt er sich. Und das ist dann auch eine Einstellung, die sich damit verknüpft, dass eben halt Menschen, die Hartz-IV-Empfänger sind, schwach sind. Und deswegen Hartz-IV-Empfänger sind. Dass es vielleicht umgekehrt ist, das wird dann gar nicht mehr reflektiert. Das sind Dinge, über die man doch mal ab und zu nachdenken sollte. Und ich glaube, da ist die soziale Arbeit und auch die Pädagogik und wer auch immer so hier sitzen mag, sehr gefragt, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen und sie auch einzuklagen, sie auch einzufordern. Aber gut, es ist Dienstagabend, ich muss nicht dauernd reden. Wenn jetzt keine Fragen mehr sind, das ist dann wie bei Auktionen, kommt dann irgendwann ein, ne, bumm. Okay, dann mache ich jetzt bumm und dann darf ich mich bei dir nochmal ganz herzlich dafür bedanken, für den Vortrag, auch dafür, dass du dann so kurzfristig eingesprungen bist. Wollte ich eigentlich gar nicht erwähnen, aber das sollte man auch betonen. Ich habe sie kurz vor Weihnachten überfallen und sie hat mir dann gesagt, ja, sie tut es. Auch das sollte man besonders loben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und denken Sie über Ihre Vorurteile nach. Tun Sie mir den Gefallen und tschüss.